Der Chor hat ja einen höheren Trainerverschleiß als die erste Bundesliga hier. Es sind ja immer wieder neue Dirigenten, ne? Vielen Dank für die Beiträge und die sehr, sehr passenden Lieder. Danke auch dem Simon für den Beitrag, für das mutige Zeugnis und auch für die ganze Orga eines solchen Tages. Ich bin sehr beeindruckt, wie das läuft und wie das alles passt. Und schön, dass ihr jetzt nochmal hier seid. Wenn du durchs Feuer gehst, die Frage nach dem Leid. Ich weiß nicht, was hier gerade für ein Elend versammelt ist, was dir gerade auf der Seele liegt. Als ich so alt war wie du, da war ich Sanguiniker, komplett. Alles fiel mir leicht. Die Schule fiel mir in den Schoß, ich war immer gut drauf. Aber vielleicht sitzen hier auch Leute mit einem richtigen Elend. Mit einem Jammer, mit Kummer. Simon wurde schon früh halbweise. Aber was hast du für einen Kummer? Kannst du noch sagen, Gott ist gut? Ich bin nicht der Pressesprecher Gottes. Ich kann vieles nicht erklären. Und ich erinnere mich noch so lebendig daran, als mein kleiner Sohn zu mir kam, der Nathan, und sagte, Papa, erklär mir das, warum dieser kleine Mirko sterben musste. Der hat doch auch zum Herrn Jesus gerufen, oder? Und dann wurde der umgebracht. Könnte mir das auch passieren? Das war bei uns im Badezimmer. Und ich wusste keine Antwort. Manchmal bringt Gott seine Kinder im Dunkeln zu Bett, hat mal jemand gesagt. Manchmal bringt Gott seine Kinder im Dunkeln zu Bett. Und habt ihr schon mal das Buch Hiob durchgelesen am Stück? Ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr das mal zusammenhängend durchlest, achtet mal darauf, wie die Freunde von Hiob alle möglichen Erklärungsmuster haben und ihre Antworten haben. Aber damit verschlimmern sie nur die Lage vom Hiob. Es ist nicht so leicht, die richtige Antwort auf das Leid zu geben. Also ich finde es wirklich schwer. Das Thema wurde mir auch gestellt hier. Und wäre es nicht wahrhaftiger, eine Ratlosigkeit zuzugeben, auf viel Leid weiß ich keine Antwort. So wie Jesaja sagt, Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das ist uns zu hoch. Und ich leide manchmal daran, dass ich keine Antwort weiß. Simon sagt, ich habe doch gebetet. Oder viele haben dafür gebetet, dass der Papa den Krebs überlebt. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo es in unserer Familie einschlug wie ein Blitz. Wir, die wir im Freizeitheim wohnen, wir haben immer Dauerbesuch und Dauerpräsenz. Bei uns wohnen immer Zivis und Hauswirtschafter und Freizeitgäste und so weiter. Aber dann kam endlich der vierte Advent. Wir wollten das Heim abschließen und bis Weihnachten einfach mal ruhig haben und privat. Und dann, genau am vierten Advent, kriegt meine Frau über Nacht plötzlich Schmerzen im Arm, sodass sie nicht schlafen konnte. Die tigerte da rum und meine Frau ist überhaupt nicht zimperlich. Und es wurde immer schlimmer. Und dann fuhren wir zum Notarzt, der gab ihr eine Schmerzspritze und das half auch nicht. Und es wurde immer schlimmer und ihr Arm wurde auf einmal schon sichtbar dick, so dick wie ein Bein. Und dann sind wir ins Krankenhaus. Und der Notarzt, der da war, es war Sonntagnacht, der sagte, wenn das in 2 Stunden nicht abschwillt, dann müssen wir den Arm künstlich aufschneiden und Druckentlastung schaffen. Ich habe jetzt noch eine OP vor mir, aber in 2 Stunden sehen wir uns den Arm nochmal an. Bitte füllen Sie schon mal den Narkose-Fragebogen hier aus. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Wir wollen jetzt gleich zu Hause sein, Ruhe haben, Weihnachten feiern. Und dann bin ich dort im Krankenhaus auf die Knie gegangen und habe gebetet, Herr, du hast gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann sagt ihr zu diesem Berg, hebe dich hinweg. Und ich habe nur einen Senfkorn-Glauben. Ich habe einen kleinen Glauben, aber du hast große Kraft. Nimm doch diesen schlimmen Arm von meiner Frau weg. Bitte nimm diesen monströs geschwollenen Arm. Heb das Problem auf. Ohne OP. Wir glauben, dass du die Macht dazu hast. Und was passierte? Der Arm wurde noch schlimmer und noch schlimmer. Meine Frau musste notoperiert werden. Und nicht nur das, es lief alles aus dem Ruder. Sie musste zweimal notverlegt werden mit Hubschraubern. Sie war 10 Wochen lang im Krankenhaus. Ein Unglück jagte das nächste. Es wurde immer schlimmer. So, dass die Ärzte irgendwann nicht mehr wussten, wie sie ihr Leben retten sollten, nicht nur ihren Arm. Gott ist gut. Es gibt ungeheures Leid. Und dann singt der Chor, aber Gott ist gut. Und wie passt das zusammen? Atheisten sagen, ja, das passt nur so zusammen, wenn es Gott nicht gibt. Es gibt viel Leid und Elend und Jammer auf der Welt, klar. Aber da gibt es auch keine Instanz, die das für uns regelt. Und Agnostiker, die sagen, ja, es gibt vielleicht einen Gott, kann man nicht so genau wissen, aber wenn es den gibt, der hat sich weit, weit zurückgezogen. Und wir sind uns überlassen, unserem Elend ausgeliefert. Gott ist fern und desinteressiert an uns. Sonst müsste Gott doch. Aber der Chor singt, nein, Gott ist gut. Wie passt das zusammen? Wenn Gott gut ist und die Welt schlecht, dann ist Gott doch nicht allmächtig, oder? Dann könnte doch was tun. Oder wenn Gott allmächtig ist und die Welt schlecht, dann ist Gott nicht gut. Es ist ein bisschen provokant, was ich sage, aber ich will das auch gleich ein bisschen auflösen. Die Bibel sagt, dass es auf den ersten Blättern der Bibel genauso mal war. Gott war grundlos gut zu uns. Alles war sehr gut. Aber das Problem war, dass wir im Glück gar nicht nach Gott suchen. Im Gegenteil, dass wir unser eigener Gott sein wollen. Schlagt mal auf, Lukas Kapitel 8. Das hatten wir jetzt gerade bei uns in der Tageslese, in der Hausandacht, in Lukas 8. Und da ist mir was aufgefallen. In Lukas 8 finden wir ein kleines, süßes, 12-jähriges Mädchen. Den Namen kennen wir nicht, Jairus Töchterlein, sagen wir immer nur. Vielleicht hieß sie Tamara. 12 Jahre und glücklich. 12 Jahre Glück. Aber guckt mal in dem Kapitel, wie das weitergeht. Da finden wir noch ein Mädchen oder schon eine reifere Frau. Und die ist 12 Jahre im Elend. Da ist eine Frau, die leidet furchtbar an Blutungen, die gar nicht zu stoppen sind. Und sie hat es mit allen Ärzten versucht, mit allen Eingriffen und Therapien und dies noch und das noch und hat ihr ganzes Geld darauf verwandt. Behandlungskosten haben alles gesprengt und aufgefressen. Und da ist das kleine Mädchen, die Tamara, nur im Glück und da ist die andere Frau nur im Jammer und im Elend. Aber beide, oder sagen wir beide Parteien, rennen zu Jesus. Aber ich habe mich gefragt, wäre der Jairus auch zu Jesus gekommen, ohne diese Not, der hätte zu Hause mit Tamara Uno gespielt, oder? Wäre der zu Jesus gerannt, ohne diese Not? Ich glaube, wir brauchen so oft Leid, Kummer in unserem Leben, um uns zu vertiefen. Simon sagte eben, ich habe die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und das tun wir meistens nur, wenn wir irgendwie schreien möchten. Viele Menschen sagen, Leid, das ist blindes Schicksal. Der Krebs ist nicht wählerisch. Das kann jeden treffen. Das sind die Zufälle und Unfälle des Lebens. Punkt. Das sind blinde Naturkräfte. Nein, das stimmt nicht. Andere sagen, Leid, das ist Strafe Gottes. Das ist die Folge unserer Sünde. Und manchmal stimmt das ja auch. Da ist irgend so ein Junkie hier in Bielefeld am Bahnhof und der drückt sich da irgend so einen Stoff und danach kriegt er Hepatitis oder einer holt sich eine Geschlechtskrankheit und AIDS durch seinen Lebensstil. Tja, das ist dann die Strafe Gottes. Aber das ist auch ein bisschen anmaßend. Leid ist nicht Strafe Gottes, nicht immer Strafe Gottes. Als die Jünger damals diesen Blindgeborenen sahen, hat der gesündigt oder seine Eltern? Nee, das ist nicht die Antwort. Oder ich habe vorhin erzählt von diesem Tempelmassaker. Da fragten die Leute auch, ey, das waren bestimmt schlimme Sünder, oder? Nee, Leid ist nicht die Strafe Gottes. Manchmal auch. Andere sagen, Leid, das kommt deshalb, weil wir Menschen frei sind, weil wir selbstbestimmt sind. Und dann ist das eben die Kehrseite der Medaille. Erinnert ihr euch an den Andreas Lubitz, den Piloten? Hat Gott die Maschine abstürzen lassen? Nein, da war ein selbstbestimmter Mensch, der wollte nicht mehr leben und hatte die Maschine gegen die Felswand gesteuert. Leid, das ist der Preis der Selbstbestimmtheit, sagen viele. Der Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden und das ist toll für den Steinbruch und für den Wegebau, aber dummerweise kann man es auch benutzen für Weltkriege und für Bomben. Und so hat alles Kehrseiten durch unsere Kreativität und durch unsere Bosheit. Aber ist das die Antwort? Manchmal ist Leid Gottes Gnade mit uns, dass er uns erzieht, dass er uns dahin bringt, wo wir anders niemals hinkommen. Und dazu will ich jetzt ein bisschen was erzählen. Wir haben einen Bekannten, der ist Rettungssanitäter in Gummersbach. Der kam zu einer Familie, notrufartig. Ein kleines, anderthalbjähriges, zweijähriges Kind ist in die Agger gefallen. Das ist so ein kleines Flüsschen bei uns. Und wurde ein paar hundert Meter mitgenommen. Und als die Eltern das Kind wieder rausfischten, war es klinisch tot, ertrunken. Aber mein Bekannter, der Thomas, die haben das Kind reanimiert, den ganzen Weg bis nach Köln in die Kinderklinik. Und das Kind ist seitdem schwerst behindert. Aber diese Eltern, denen ist er Jahre später wieder begegnet und die sagten, das Kind hat unser Leben komplett geändert. Wir wurden endlich wesentlich, wir haben wieder nachgedacht, was ist die Bedeutung des Lebens? Und sie haben sich auf den Weg gemacht, Gott zu suchen. Krass, unglaublich. Manche Menschen werden im Leid hart, wie Lehm in der Sonne, hart wird. Und andere werden im Leid weich, wie Wachs und formbar. Was bist du für ein Typ? In unserer Freizeit war vor ein paar Jahren ein Junge, der erzählte, meine Mama und ich, wir wollten in die Stadt gehen zu so einem Event. Und plötzlich, noch in der Straßenbahn, ist hinter uns irgend so ein Betrunkener und der Kerl übergibt sich und bricht meiner Mama hinten ins Genick. Die war von oben bis unten voller Kotze. Leid, warum lässt Gott sowas zu? Und die Mutter hat wohl schlimm geschimpft. Und dann mussten sie sofort wieder umkehren nach Hause, sich umziehen und dann hören sie im Radio, dass da gerade das Unglück der Love Parade passiert war. Und sie waren auf diesem Weg durch diesen Tunnelschacht, vorher noch. Manchmal gibt es Dinge, die wir nicht verstehen, Gedanken, die zu hoch sind für uns. Aber was ist die Antwort auf unsere Fragen mit dem Leid? Ich will euch mal hinweisen, hinten auf den Büchertisch. Da liegen einige sehr, sehr gute Bücher, wo ihr vielleicht Gewinn haben könnt aus den Erfahrungen anderer und viele Fehler gar nicht mehr selber machen müsst. Und ich merke, der Trend geht dahin, dass die Jugend fast gar nicht mehr liest. Oder wenn, dann nur noch so auf dem Reader oder auf dem Tablet. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wer hat letzte Woche ein Buch gelesen? Wow. Ich meine nicht in einem Buch, sondern ein Buch gelesen, ja? Okay, ja. Gut. Und ich meinte jetzt nicht Abreißkalender oder stille Zeitheft oder sowas. Lest Bücher. Lest Bücher. Macht euch fit und nutzt eure Zeit, jetzt wo die Birne noch frisch ist, wo ihr noch Sachen aufnehmt. Lest. Greift zu. Und ich habe gesehen, die Bücher sind subventioniert, die sind super billig. Packt euch das ein. Nehmt es mit und lest. Als wir noch kleine Kinder waren, da fanden wir auf dem Sperrmüll so altes Bürozeugs, Briefpapiere und Kram. Dann haben wir uns so ein Geheimbüro eingerichtet und Detektive gespielt. Und ich weiß das noch wie heute, wie wir uns dann mit Zitronen und Zitronensaft so Geheimpost geschickt haben, die man nicht lesen konnte. Und nur der andere, der dann das Bügeleisen nahm oder über die Kerze hielt, der konnte dann die Schrift wieder sichtbar machen. Und so ähnlich ist es auch mit Gottes Verheißungen in diesem Buch. Viele von euch lesen das und denken, oh Jesaja, oh Jeremia, ist das langatmig. Oder Buch Prediger. Aber Simon sagte, ich habe heute Morgen gelesen, Prediger 9 und bang, das hat sofort zu mir geredet. Wisst ihr warum? Weil die Kerzenflamme des Leides eine unsichtbare Tinte sichtbar macht. Wenn unser Leben mit den Verheißungen Gottes in Berührung kommt, dann muss aber auch noch die Hitze des Leides dabei kommen. Schwere Erfahrungen, damit wir das erfassen, damit es uns aufgeht, damit es uns tröstet. Also ganz viele Verheißungen der Bibel werden erst im Leid erfahrbar oder sichtbar und kostbar. Und das haben wir als Ehepaar damals sehr, sehr intensiv erlebt. Davon will ich ein bisschen berichten. Ich glaube sogar, dass Gott in seiner Weisheit, der gute Gott, in der Natur gegen fast jedes Gebrechen eine Medizin geschenkt hat. Die Natur bietet jede Menge Medizin für körperliche Leiden. Aber für seelische Leiden hat er uns diese Medizin gegeben. Hier, dieses Buch. Das ist unser Apothekenschrank für das Leid des inneren Menschen, für unsere Fragen nach dem Warum, für Schmerzen der Seele. Damals, als meine Frau ins künstliche Koma gelegt wurde, weil eine OP nach der anderen anstand und noch eine Hauttransplantation und dann Organversagen und Lungenentzündung und es ging wirklich tagelang immer nur kritischer und schlimmer, da wurde sie auf einmal so ein bisschen wach, war intubiert, hatte einen Schlauch im Hals hängen und wurde dann so ein bisschen wieder ins Bewusstsein gebracht. Und sie schaute mich nur voller Verzweiflung an und ich wusste an ihrem Blick, sie kriegt gar nichts mehr geordnet, sortiert und ist verzweifelt. Und ich habe ihr damals nur ins Ohr geflüstert, Gabi, sag, ja, Vater. Denn so war es wohlgefällig bei dir. Und ich kam mir dabei echt vor wie ein Schuft. Wie kannst du deiner leidenden Frau das sagen? Sag ja. Gabi, sag ja, Vater. Aber ich weiß das noch wie heute, dass tatsächlich das bei Gabi was ausgelöst hat. Dass sie sich ergeben konnte in ihre Umstände und dass sie mitten in diesem Elend Frieden fand. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Wer das will, kann das mal nachlesen. Wir haben damals jeden Tag lange E-Mails geschrieben, was passiert war und haben dann Antworten bekommen von Freunden, Hilfe und Trost, der uns sehr, sehr getröstet und geholfen hat. Ihr findet das Buch da hinten am Büchertisch. Es war ein Jahr nach der Amputation meiner Frau, genau am Jahrestag, da saßen wir am 29. Januar zusammen beim Frühstück und irgendwie war alles vorbei und überwunden. Und dann haben wir hier nach diesem Andachtsbuch gegriffen. Kennt ihr das? Licht für den Weg? Haben vielleicht auch manche von euch. Und wir lesen nur ganz selten da drin. Und wir zogen das aus dem Regal und dann schlugen wir da am 29. auf, an unserem am 29. Januar auf. Und dann lese ich da, ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Meiner Frau und mir spritzten die Tränen, als wir das lasen. Und dann schreibt hier William MacDonald, bei fast jedem Menschen gibt es Dinge im Leben, die er sich selbst nie ausgesucht hätte, die er gerne los wäre, aber die nun mal nicht geändert werden können. Es kann sich um körperliche Behinderungen handeln. Es ist vielleicht eine chronische Krankheit, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Oder eine nervliche Störung, eine Gemütskrankheit. So viele Menschen leben ein Leben voll bitterer Niedergeschlagenheit und träumen davon, was wäre, wenn? Wenn ich doch nur größer wäre. Hier ist ein Bruder, der träumt vielleicht, dass er was kleiner wäre. Wenn sie nur besser aussehen würden, wenn sie nur in eine andere Familie geboren werden, in eine andere Rasse, mit einem anderen Geschlecht geboren wären, wenn sie nur einen gescheiten Körperbau hätten oder im Sport es zu etwas brächten. Aber die Lektion, die diese Menschen lernen sollten, ist, dass wahrer Friede darin liegt, wenn man annimmt, was nicht geändert werden kann. Was wir sind, das sind wir durch die Gnade Gottes. Er hat unser Leben mit unendlicher Liebe, unendlicher Weisheit geplant. Und wenn wir alles so beurteilen könnten wie er, hätten wir unsere Lebensumstände genauso eingerichtet, wie der Herr es getan hat. Deswegen sollen wir sagen, ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Ja. Ich fand das so großartig von Gott, dass er genau am Amputationstag, einem Jahrestag, diese Andacht hier in dieses Buch reingesteckt hat. Genial. Habt ihr schon mal gehört von Ernst Moritz Arndt? Er war ein sehr patriotischer Heimatdichter, aber er hat was Tragisches erlebt. Er war am Rhein mit seiner Familie und sein 11-jähriger Sohn konnte, glaube ich, schon gut schwimmen, aber er sieht, wie der unter ein Floß gerät und sich nicht mehr retten kann und vor seinen Augen ertrinkt. Und dann hat der Ernst Moritz Arndt sich am Ufer niedergekniet und zu Gott geschrien. Aber er wurde nicht bitter, sondern er schrieb ein Lied. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wenn alles wankt und fällt, wo Wahn die Wesen treibet und Trug die Klugen prellt. Ich kenne den Ewigvater. Ich weiß, was ewig dauert. Ich weiß, was nimmer lässt. Mit Diamanten mauert mir's Gott im Herzen fest. Die Steine sind die Worte hell und rein, wodurch die schwächsten Orte gar feste können sein. Wie wirst du reagieren, wenn du in Not kommst, wenn du ins Feuer gerätst, wenn du durchs Feuer musst? Uns damals im Krankenhaus wurde es eine Hilfe, dass wir Lieder gesungen haben. Den Tipp gab mir mein Zivi damals. Er sagte, Andreas, auch wenn deine Frau im Koma ist, sing ihr was. Die kriegt das bestimmt unterbewusst oder unbewusst mit. Dann saß ich da auf der Intensivstation und habe ihr zur Gitarre Lieder vorgesungen. Gott wird dich tragen, befehl du deine Wege. Gott ist gegenwärtig, von guten Mächten wunderbar geborgen und so weiter. Da auf der Station. Ich bin überzeugt, in den Liedern ist ein Schatz auch für dich drin. Ich habe einen Freund und auch Ex-Zivi, der war in Nigeria, an dem Grenzgebiet zu Boko Haram. Und er sagte, nachts waren Schießereien. Und ich dachte, ich sterbe. Jetzt überfallen die unsere Missionsstation. Und dann sagte er, dann klappten all diese seichten Chorusse gar nicht mehr. Sondern die alten Choräle, die gaben mir da Halt und Trost und Ewigkeitsperspektive. Choräle statt Charts. In dir ist Freude, in allem Leide. Ja, es ist so. Zurzeit werden überall in NRW die Autobahnbrücken saniert. Ne? Nach 25, 30 Jahren sind die fällig. Aber die alten Römerbrücken, die stehen immer noch. So ist auch mit den Liedern. Haltet an den guten, wertigen Liedern fest. Das sind Schätze. Da haben Menschen im Leid getextet und das bleibt. Aber ich möchte euch jetzt noch erzählen, weil es ganz aktuell ist, wie es mit meiner Frau weiterging. Sie lebt seither mit einem Arm und das ist schon eine riesige Einbuße. Zieh dir mal eine Nylonstrumpfhose mit einem Arm an, mach das morgen mal. Das nervt. Oder klapp mal einen Schirm auf mit einem Arm oder bind mal einen Schuh. Das geht fast gar nicht. Aber was mir bei meiner Frau gefällt, ich habe sie noch nicht einen Tag jammern gehört. Sondern sie hat Zuversicht. Die steht morgens fröhlicher auf als ich. Und sie sagt jeden Tag, ja Vater, ja, so war es wohlgefällig vor dir. Und jetzt will ich euch was erzählen, das hat sich bei uns ereignet. Wir sind dabei, unser Freizeitheim umzubauen. Wir mussten ein bisschen sanieren und hatten einen Fliesenpeter bestellt. Fliesenleger Peter. Dieser Peter ist Pole. Und er hat bei uns gearbeitet. Und seine Familie wohnte noch in Polen. Und dann sagte meine Frau, Peter, bleib doch auch zum Essen. Und bleib auch zum Abendbrot. Und so ging das immer weiter. Und dann sagte meine Frau, und Peter, du kannst auch schon zum Frühstück kommen. Du bist ja alleine. Aber wenn du zum Frühstück kommst, dann komm bitte eine Dreiviertelstunde oder Stunde früher, weil wir machen morgens noch so eine Hausandacht. Dann kannst du mitmachen. Und dann kam dieser Peter zu uns an den Tisch und war dabei, wenn wir in der Bibel lasen, wenn wir zusammen beteten. Und er bekam solche Ohren. Er kann noch nicht so gut Deutsch, aber es hat ihn so angelockt. Und dann sagte er, so Christen wie ihr gibt es in Polen nicht. Sagt mir doch, Peter, die gibt es auch in Polen. Ja, die müsstet ihr mir zeigen. Dann sagt mir Peter, dann besuchen wir dich mal und dann zeigen wir dir so Christen in Polen. Und jetzt passierte das Komische. Der Peter hat uns im Sommer eingeladen, ihn zu besuchen in Polen. Und dann sind wir da hingefahren als Familie. Und ich hatte noch keine Adresse. Sondern wir haben gebetet, Herr, führe uns dort mit lebendigen Geschwistern zusammen in diesem schwarzkatholischen Polen. Und eine Frau hatte ich tags vorher bei einer Hochzeit kennengelernt, die wollte mir eine Adresse geben, aber hatte die nicht dabei. Aber wir waren schon unterwegs nach Polen. Und sie sagte mir aber, Andreas, ich schicke dir die E-Mail mit dieser Adresse. Und diese Frau hat Wort gehalten. Sie hat mir zum letzten möglichen Moment, gerade bei Grenzübertritt, macht es noch einmal Ping bei meinem Handy und dann hatte ich keinen Empfang mehr. Und mein Handy war auch dann die Tage in Polen komplett tot. Und sie hat mir noch die Adresse geschickt. Und jetzt kamen wir zu diesem Peter nach Polen und sehen zum ersten Mal seine Frau, Maria. Eine sehr couragierte und sie war uns gegenüber sehr voreingenommen. Denn sie hatte ja schon längst Wind gekriegt, ihr Peter ist da in Deutschland in irgendeine Sekte geraten. Sie war sehr voreingenommen und kühl. Und meiner Frau war das so ein Angang, in dieser Familie jetzt zu Gast zu sein, wo die Hausfrau so reserviert war. Und dann unsere beiden Kinder dabei. Es war alles ein bisschen kompliziert. Aber wir wollten so gern den Peter und die Maria gewinnen für Jesus. Ich muss ein bisschen abkürzen, die Geschichte, die ist zu schön oder zu lang. Die Adresse, die mir die Frau geschickt hatte, wo sie wusste, dass es dort Christen gibt, die hatte ich in meiner Tasche im Handy. Und der Peter, der sagte dann, morgen besuchen wir meine Mutter in meinem Heimatort. Und dann fahren wir dahin, da steht da am Ortsschild Kamień Pomorski. Und ich gucke auf mein Handy, Kamień Pomorski? Das gibt's ja gar nicht. Polen ist groß. Genau aus diesem Ort gab es eine Adresse. Die Adresse, die einzige. Und es war Dienstag, als wir dorthin fuhren. Und dann sind wir als allererstes zu der Adresse, die Frau mir geschickt hatte, weil der Peter wollte Christen in Polen kennenlernen. Aber das Gemeindehaus dort, das war abgeschlossen, dunkel, Klingel kaputt, niemand anzutreffen, schade. Aber dann war auch noch eine Telefonnummer dabei, dann haben wir da angerufen. Und dann sagte eine Stimme am anderen Ende, das ist ja interessant, ihr könnt bleiben, denn heute Abend haben wir hier eine besondere Veranstaltung. Hier kommt aus Skandinavien ein Trupp auf der Durchreise und die werden bei uns essen und ein bisschen berichten und dann fahren die weiter. Aber ihr könnt gern dabei sein. Maria war sehr reserviert. Was würde das bedeuten? Was ist das für eine Gruppe? Aber warum erzähle ich das so ausführlich? Wir sind dann am Abend zu dieser Veranstaltung hin und wussten nicht, was uns da erwartet. Ist das vielleicht irgendeine ganz charismatische Truppe oder irgendeine ganz vernagelte, verbohrte, gesetzliche Truppe? Sind das gewinnende Geschwister oder abstoßende? Was würde jetzt passieren? Und dann kamen wir dort in Polen, in diesem fremden Land, in diese fremde Stadt, zu fremden Leuten. Die Maria kannte bisher nur die katholische Messe. Wie würde sie mit diesem ganz fremden, ungewohnten Eindruck umgehen? Aber an diesem Abend hat Gott wirklich eine Tür aufgestoßen. Es passierte nämlich Folgendes. Da war da eine internationale Truppe auf der Durchreise und die haben an diesem Abend dort ein paar Lieder vorgesungen auf Englisch. Die wurden übersetzt ins Polnische. Und so konnten meine Frau und Peter und Maria verstehen. Dann brachte ein Bruder eine Botschaft. Er predigte auf Englisch, es wurde übersetzt ins Polnische und wir beide konnten es verstehen. Das wäre anders nie möglich gewesen. In Polen, bei mir. Und dann geht der Peter nach vorne und tippt einen der Brüder an und sagt, ich habe hier Besuch aus Deutschland, die wollen auch noch was sagen. Und wir stehen da, völlig unvorbereitet und werden nach vorne gebeten. Und dann steht da meine Frau mit dem einen Arm und ich. Und dann wird Kabi kurz gefragt nach ihrer Geschichte. Dann hat sie dort Zeugnis gegeben. Und am Schluss sagte meine Frau noch, ihr lieben Geschwister hier, wir sind extra nach Polen gefahren, um Peter und Maria zu besuchen. Bitte nehmt sie herzlich auf und führt sie zum Herrn Jesus. Dafür beten wir schon lange. Und dann wurde das 1:1 übersetzt vor den Ohren von Peter und Maria. Und der Maria liefen die Tränen. Und dann passierte das ganz Unglaubliche. Eine Dame kam nach vorne und sagt, Gabi, du hast nur einen Arm. Wir haben hier ein paar hundert Meter weiter eine Schwester wohnen, die ist seit 5 Jahren gelähmt, querschnittsgelähmt im Bett. Die kann zu keiner Gemeindeveranstaltung mehr kommen. Würdest du sie besuchen? Vielleicht kannst du sie trösten. Und dann sagte meine Frau, wenn du mich übersetzt, ja. Dann ist meine Frau mit dieser Übersetzerin dorthin und Maria sagte, halt, darf ich mit? Darf ich mit? Und Peter sagte, darf ich auch mit? Und dann sind die zusammen in dieses Nachbarhaus gegangen. Und jetzt stellt euch das mal vor, alles sich ganz fremde Personen, meine Frau kommt da rein und sagt, so ein Elend, da lag eine 50-jährige Frau, seit 5 Jahren zum Glauben gefunden, aber ganz gelähmt, den Rücken offen und einen falschen Ausgang und es war ein sehr trostloser Anblick, aber eine Frau lag da am Strahlen. Und dann hat die Maria beobachtet, wie sich diese beiden Frauen kennenlernen, wie sie sich gegenseitig trösten und wie sie sich Mut machen im Glauben, im Herrn. Meine Frau sagte, mir fehlt nur ein Arm, aber du bist so elend. Und dann sagt diese polnische Schwester im Bett, meine Mauer ist so hoch, deine Mauer ist vielleicht so hoch, aber mit meinem Herrn kann ich über die Mauer springen und du auch. Und diese beiden Frauen haben sich getröstet. Und Maria stand dabei und hat geweint und geweint. Sie konnte das nicht fassen. Und das hat ihr Herz geknackt oder geöffnet. Leid, warum lässt Gott das zu? Warum macht Gott das? Wir verstehen so vieles nicht, aber im Rückblick wissen wir von so vielen Menschen, die durch den Jammer meiner Frau zum Glauben gefunden haben. Oder Gott sich anvertraut haben. Die Maria ist jetzt nach Deutschland gezogen zu ihrem Mann. Und seit letzter Woche liest sie intensiv die Bibel. Sie macht das Fernsehen nicht mehr an, sondern sie liest den McDonald-Kommentar auf Polnisch. Sie kommen sonntags mit zu uns in die Versammlungen. Manchmal mutet Gott uns zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt, sagt Joni, die selber im Rollstuhl sitzt. Manchmal mutet Gott uns zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Uns hat eine liebe Schwester, als meine Frau gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde, einen Thermomix geschenkt. Kennt ihr die Dinger? Hast du auch einen? Die sind ja richtig teuer. Aber sie sagte, deine Frau hat jetzt einen Arm eingebüßt, die braucht so ein Ding. Und diese Schwester hat uns jetzt einen Text geschickt. Eine junge Frau beklagt sich bei ihrem Vater über ihr schweres Leben. Der hört zu, sagt aber nichts. Stattdessen geht der Vater in die Küche und holt aus dem Regal so ein Bündel Möhren, ein paar Eier und eine Handvoll Kaffeebohnen. Und dann setzt er Wasser auf und die Tochter, ey, was machst du, Papa? Warum kochst du heute? Aber der Vater setzt Töpfe auf mit Wasser und 20 Minuten später nimmt er die Töpfe vom Herd und dann legt er die Möhren in eine Schüssel, er legt die Eier in eine Schale und das Kaffeewasser gießt er in den Becher. Und dann sagt er, Mädel, was bist du? Bist du die Möhre, das Ei oder der Kaffee? Das verstehe ich nicht. Und dann erklärt der Papa das, was das mit schweren Situationen zu tun hat. Guck mal, der eine wird im Leid ganz weich und von Gott formbar und offen für Gottes Gnade und Barmherzigkeit, so wie diese Karotten hier. Er lernt mit anderen gnädiger und barmherziger zu sein. Aber schau mal das hier. Sieh mal dieses Ei. Vorher war es so zerbrechlich, verletzlich. Aber jetzt ist es fest, krisenfest. Lerne auch du in schweren Nöten Treue und Ausdauer. Und vielleicht kannst du auch anderen Halt werden. Und der Kaffee? Ja, guck dir das mal an. An dem Kaffee ist scheinbar gar nichts geschehen. Aber guck mal drumherum. Der Kaffee hat seine Umgebung verändert. Was für ein Leittyp bist du? Macht Gott dich bereiter, gefügiger? Macht er dich krisenfester? Oder wirst du für anderen Segen im Leid? Das wäre schön. Ich möchte zum Ende kommen mit einer Geschichte aus dem Buch Daniel. Und die ist euch allen so bekannt, aber schaut mal genau hin. Daniel 3. Denn da passiert was, was genau auch bei dir eintreten kann. Daniel Kapitel 3. Da werden drei Freunde, wie es in unserer Überschrift heißt, ins Feuer gesteckt, wenn du durchs Feuer gehst. Sie kommen in den Glutofen allergrößter Versuchung. Und auf Ansage, sie wussten, dass ihnen das droht. Und sie waren trotzdem widerständisch und haben gesagt, ob Gott uns errettet und er kann es oder nicht, wir werden uns nicht beugen. Und wenn das für uns vorgesehen ist, dann gehen wir ins Feuer. Und schaut mal bei diesen drei Freunden im Feuer. Ich will daran noch, wie vorhin auch, vier kurze Punkte zum Schluss anschließen, die ihr euch vielleicht merken könnt. Wie auch vorhin die. In diesem Elend, in dieser riesigen Erprobung, als sie durchs Feuer müssen, da passiert was, das haben sie vorher noch nie erlebt. Sie begegnen Gott selbst. Mitten im Glutofen, plötzlich sind sie nicht mehr drei, sondern vier. Mitten im Feuer merken sie auf einmal, Gott, du bist ja da. Du bist ja unglaublich nah. Du bist ja dabei. Das haben meine Frau und ich auch sehr extrem oder sehr lebendig im Krankenhaus erlebt. Auch wenn ich wanderte durchs Tal des Todesschatten, du bist bei mir. Gerade da, nicht wenn wir leichtfüßig durchs Leben gehen, sondern wenn der Todesschatten uns berührt, da merken wir, er ist da, er ist existenziell nah. Hiob sagt es auch so ähnlich, ich kannte dich vorher nur vom Hören sagen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Gott tritt hier zu ihnen in den Ofen. Einer wie die Göttersöhne ist plötzlich bei ihnen. Und ich sage dir, wenn du im Leid an Gott festhältst, wirst du genau diese Erfahrung machen. Du bist bei mir. Du belohnst Vertrauen. Du zeigst dich gerade im Jammer. Gott hat nicht verheißen, das Feuer fernzuhalten, aber er sagt in Jesaja 43, Vers 1 und 2. So spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott zeigt hier in diesem Ofen, ich bin da. Das ist der erste Punkt. Gerade im Elend, im Leid können wir Gott am existenziellsten erfahren. So haben wir es erlebt. Aber noch einen zweiten Punkt. Der Nebukadnezar hat sich vielleicht so einen Klappstuhl da vor den Ofen gestellt und will sich das noch mit ansehen, wie die drei jetzt schmoren. Und auf einmal springt er auf. Ach du lieber Schreck. 1, 2, 3. Das sind ja 4. Ey, habe ich Halluzinationen? Ist das irgendwie eine Fata Morgana? Zählt mal nach, das sind doch 4, oder? Da erschrak der König Nebukadnezar. Er stand eilends auf, hob an und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Und sie antworteten und sprachen zu dem König, ja, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4, frei wandeln mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. ist gleich einem Sohn der Götter. Das ist der zweite Punkt. Wenn du im Leid treu bist, dann können vielleicht ein paar Zeitgenossen einen Blick auf Gott werfen. An dir, durch dich. Wenn du im Leid treu bist, kann man vielleicht an dir, bei dir Jesus sehen. Genau das hat hier der Nebukadnezar erfahren. Es wurde für ihn ein Zeugnis, für ihn, den Ungläubigen. Zu meiner Frau kam ein Brief ins Krankenhaus, 3 Tage vor der Armamputation. Und da schreibt ein ungläubiger Nachbar, der wohnt 2 Dörfer weiter, der war bis dahin militanter Gegner, dass seine Frau zur Gemeinde kam. Er hat ihr christliche Bücher weggesteckt und weggeschmissen. Er hat ihr verboten, zur Gemeinde zu kommen. Und der Mann schreibt uns einen Brief ins Krankenhaus. Liebe Gabi, lieber Andi, die vergangenen Wochen haben uns sehr erschreckt. Wie konnte das sein? Diese Dramatik. Ich glaube zu ahnen, warum Gott das tut. Gott ist nämlich gnädig. Er hätte dich bestimmt gerne zu sich geholt, da er Gefallen an dir hat, Gabi. Aber er tat es nicht. Warum nicht? Diese Gnade war in diesem speziellen Fall nicht nur für euch gedacht. Dieses Wunder, das wir alle auf einem Logenplatz miterleben durften, ist ein Zeichen für uns. Die Wirkung zeigt sich schon. Menschen, die plötzlich beten und die Nähe Gottes suchen. Ich bin dankbar für die Gnade Gottes. Unser Ziel ist es, dass wir die Gewissheit haben können, eines Tages bei Gott sein zu dürfen, wenn wir ihn annehmen. Und schön ist es auch, dass wir den Weg dorthin mit Freunden wie euch gehen dürfen. Ich konnte es nicht fassen. Dieser Mann schreibt plötzlich so einen Brief. Es war für uns wie Nebukadnezar vor dem Feuerofen. Vielleicht ist das auch so ähnlich gemeint, als Petrus in seinem Brief schreibt, 1. Petrus 1, Vers 6, ja, jetzt, wenn es nötig ist, werden wir betrübt durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung unseres Glaubens viel köstlicher ist als die des Goldes, das ja vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Zum Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes. Das ist der zweite Punkt. Nicht nur wir haben eine Begegnung mit Gott, sondern vielleicht auch andere, wenn wir mit Leid richtig umgehen. Aber noch was Drittes. In der Geschichte in Daniel 3, da verbrennt doch was. Habt ihr das gemerkt? Die 3 Freunde verbrennen nicht. Okay, ich meine jetzt nicht die Wächter, die vor dem Ofen versenkt umfallen, sondern habt ihr gesehen, was verbrennt? 3-mal wird betont, dass sie gebunden in den Ofen geworfen wurden, gefesselt. Und sie fielen in den Ofen. 3-mal heißt es, sie waren gebunden. Haben wir sie nicht gebunden hineingeworfen? Aber dann sagt Nebukadnezar, ich sehe sie frei umherwandeln mitten im Feuer. Was ist in den Flammen verbrannt? Die Fessel. Merkwürdig. Warum? Ich glaube, das tut Gott auch bei dir. So manche Bindungen und Einschränkungen und Begrenzungen des Lebens werden nur durch Leid gelöst und gelockert. Durch schwere Erfahrungen. 1. Petrus 1, Vers 6. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommener machen, reifer machen, weiterführen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn du im Leid nicht Gott abschwörst, so wie es Hiobs Frau geraten hat, sondern wenn du an ihm festhältst, dann werden Fesseln fallen. Gott prüft uns im Schmelzofen des Elends. Aber er erledigt dabei auch, was uns fesselt, was uns einengt, was uns noch gefangen hält. Also bei meiner Frau war es sehr konkret so, bei ihr ist was Fesselndes gefallen im Leid, nämlich ihre Befangenheit. Meine Frau war eine sehr scheue Person, sehr zaghaft und zurückhaltend und sie konnte nie freimütig Zeugnis geben. Da hat sie sich geschämt. Die wäre nie auf die Straße mit Traktaten gegangen oder so, nie. Aber jetzt kann sie frei von Gott reden, weil sie was mit ihm erlebt hat, weil sie ihn im Elend gesehen hat und getröstet wurde. Meine Frau hat später geschrieben, ich muss mir eingestehen, mein bisheriges Christsein passte in eine behütete Familie, in ein stilvolles Wohnzimmer, in abgeschottete Gemeindehäuser oder in mitreißende Freizeiten, aber das passte nicht in eine Unfallklinik. Mein Glaube hatte nichts zu tun mit den Nöten unserer Zeit, mit dem Elend dieser Welt. Aber jetzt erkenne ich, Gott hat mir durch die schwere Zeit einen Stempel aufgedrückt. Er hat meinen Glauben autorisiert. Er ist echt. Er war schon vorher da, aber er war unbeglaubigt. Er hat sich angesichts des Todes bewährt und bewahrheitet. Ich hatte in der Schwebe zwischen Leben und Tod wirklich keine Angst. Er hat mich mit tiefem Frieden und großer Sicherheit durchgetragen. Das Wort wurde Fleisch. Ich habe seine Herrlichkeit angeschaut. Ich weiß jetzt, woran ich glaube. Ich habe Gott erlebt. Und ich habe seitdem eine viel größere Liebe zu meinen Mitmenschen. Sie dürfen nicht verloren gehen. Ich kann jetzt viel überzeugender von Jesus berichten. Man nimmt mir das jetzt vielleicht auch viel eher ab. Das habe ich mir früher immer gewünscht, aber nie gekonnt. Merkt ihr? Da ist eine Fessel durchgebrannt. Und noch was Viertes, und dann sind wir auch ungefähr am Ende. Als hier die drei Freunde aus dem Ofen spazieren, dann steht da, das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt, ihre Leibröcke waren nicht verkokelt, verändert, der Geruch des Feuers war nicht mal an sie gekommen. Wir hatten letzte Woche ein Frühstück und unsere Haushälterin wollte den Tisch abdecken und sie hat sich so im Überschwang übergebeugt und wollte mein Gedeck wegnehmen, aber blieb mit ihrem offenen Haar über dem Kerzenständer hängen. Und auf einmal stand sie da illuminiert vor mir, in hellen Flammen. Ihr Haar war richtig am Brennen. Und dann haben wir es ausgehauen und es ist nochmal gut gegangen. Aber unsere Bude hat gestunken. Hier kommen drei Mann aus dem Feuer raus und man prüft, nichts. Nicht mal die Haare versenkt. Nicht mal die Klamotten, gar nichts. Und das ist das größte Wunder, was ich bei meiner Frau attestiere. Sie hat eine schwere Zeit durchgemacht und sie hat es heute noch schwer als Einarmige. Aber an ihr ist keine Verbitterung, keine Resignation und auch kein wehleidiges Selbstbedauern, ich arme. Im Gegenteil, sie trägt das eher wie ein Wohlgeruch mit sich rum. Und das kannst du auch. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was dich reduziert oder was dich traurig macht. Ob du eine chronische Krankheit hast oder ob du eine Lernschwäche hast oder was dein Problem ist, worin hast du gerade Kümmernisse? Vielleicht kannst du es umwandeln und Gott genau darin verherrlichen. Ja, Vater, sagen und ein Wohlgeruch werden mit diesem Leid, mit dieser Reduzierung. Warte nur auf Gottes Wende. Alles reimt sich erst am Ende. Wir haben so oft Fragen, Fragen, Fragen und die Antworten bleiben aus. Und auch in unserem Leben, wir stolpern von Zeile zu Zeile und verstehen das Reimschema absolut nicht. Wir begreifen Gott nicht. Aber wir dürfen uns gewiss sein, Gott ist gut. Und seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Und seine Wege sind exorbitant höher als unsere. Und erst nach der letzten Zeile, nach der letzten Silbe, nach der Zeit auf dieser Erde, können wir uns einen Reim darauf machen. Jetzt noch nicht. Manchmal reimt sich auch schon zwischen den Zeilen. Der Jesus hat gesagt in Johannes 13, Vers 7, Johannes 13, Vers 7, was ich jetzt tue, verstehst du noch nicht. Du wirst es aber bald verstehen. Und das ist vielleicht auch das Fragezeichen über deinem Leben. Warum macht Gott das? Warum lässt er das zu? Noch verstehst du das Reimschema nicht. Was ich jetzt tue, weißt du nicht. Du wirst es aber danach verstehen. Und genauso auch in Johannes 16, Vers 22. Ihr habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann kommt die Auflösung. Alles reimt sich erst am Ende. Das ist unsere Hoffnung. Und das wäre mein Wunsch für euch, auch als junge Leute, auch wo ihr vielleicht noch viel unbeschwerter seid als Ältere, aber in den Erprobungen des Lebens haltet fest an dem treuen Gott, an seiner Güte. Was ich jetzt tue, weißt du nicht. Du wirst es bald verstehen. Amen. Lass uns noch aufstehen und zusammen beten. Unser Gott, du bist nicht der ferne, jenseitige Gott, der aus einem vollklimatisierten Himmel zuschaut, sondern du bist der heruntergekommene Gott, der mit Leiden vertraut ist, der in allem versucht wurde, wie wir, der mitempfinden kann, auch mit jedem hier. Und dafür preise ich dich, dass du uns kennst und liebst und dass du uns auf eine Bewährungsstrecke schickst, hier in unserem Leben. Und wir möchten dieses Ja, Vater, lernen, in deine Wege einzuwilligen und zu merken, dass du es gut arrangiert hast, dass du es in deiner Weisheit uns so vorgesehen hast. Ich möchte dich auch bitten, dass du diese jungen Leute hier befähigst, in Bielefeld und Umgebung etwas zu bewirken, ein Gegengewicht zu setzen zu Islamismus oder Materialismus. Ich möchte dich bitten, dass du sie zu lebendigen Zeugen machst, an denen man dich erkennt, Herr Jesus. Amen.